Fotopodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fotopodcast-Folge. Heute mit Marek und Stefan, weil Michael wieder dienstlich unterwegs ist. Und wir haben folgende Themen für euch. Weitere Hinweise auf Videofolgen von Marek aus den USA. Es gibt Updates von Adobe. Wir nehmen uns heute dem Thema Nachtaufnahmen an. Wir sagen was zum digitalen Bilderrahmen. Wir haben einen Gewinner von unseren Bilderrahmenfotos, der kostenlos an unserem Workshop teilnehmen kann. Und zum Schluss machen wir noch eine kleine Geschichte zu Passfotos. Ja, Marek, wie schaut es aus mit deinen weiteren Videofolgen?
Ja, die erste war ja jetzt letzte Woche online gegangen und kam auch eine Rückmeldung und eine Frage von dem André in den Kommentaren, wann die nächsten Folgen kommen und welche Städte kommen. Ich will da nicht zu viel Spannung vorwegnehmen, aber ich hatte ja schon reingeschrieben, dass eines der Highlights wohl der Antelope Canyon ist und der Bryce Canyon. Städte wie San Francisco werden auch noch folgen. Und momentan bearbeite ich gerade den Bryce Canyon. Bryce Canyon ist ein wunderschöner Canyon, ganz rot und seid gespannt.
Ja, dann hoffen wir, interessante Fototipps zu bekommen. Und wir haben der Vollständigkeit halber für euch den Hinweis, es gibt wieder ein Update für Photoshop Lightroom 2.3. Damit werden nun auch die RAWs von der Nikon D3X und der Olympus E30 erkannt und es wurden sonst nur Fehler verbessert oder gelöst, insbesondere eins mit dem Speicher. Bei bestimmten Aktionen ist der Speicher sozusagen übergelaufen und es gab einen Fehler. Gleichzeitig damit kam natürlich ein Update des Camera Raw Moduls. Das hat jetzt 5.3 die Version. Das gilt dann auch für Photoshop und ist sozusagen ein Rundumpaket für beide Anwendungen. Photoshop CS4 hat auch ein Update erfahren. Die aktuelle Nummer ist jetzt 11.0.1. Ein paar Fehler behoben und einige Erweiterungen, zum Beispiel bessere Erkennung von 3D-Texturen oder wenn korrupte Schriftarten in einem formatierten Text sind, dann geht er besser damit um. Schaut mal nach, lohnt sich meistens so etwas zu machen. Ich habe zumindest Lightroom sowohl am Windows-Rechner als auch am Mac draufgespielt und bei mir läuft es stabil.
Jo. Aber gerade bei Updates sind, ich habe zu den Filmen jetzt auch das Update auf iLife 09 und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das jetzt zu der Folgenversion verhält. Du hattest ja da auch schon ein bisschen drüber berichtet.
Ja, ich denke, da gibt es ein paar positive Effekte, was die Qualität dann angeht, weil der doch einige Tricks drauf hat.
Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, wenn wir rausschauen, die dunkle Jahreszeit neigt sich langsam dem Ende, Gott sei Dank, wie ich meine. Aber trotzdem nehmen wir es mal zum Anlass, um uns über Nachtaufnahmen zu unterhalten. Wann und wie macht man eigentlich richtig Nachtaufnahmen? Es gibt da ein ganz bekanntes Bild von Vincent van Gogh. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwo gesehen. Und zwar das Café de Nuit. Und wenn man da raufschaut, dann schaut der Himmel nicht, wie man ja vielleicht oft meint, auf den Aufnahmen schwarz aus, sondern blau. Und da sind wir schon mitten im Thema. Wann macht man eigentlich Nachtaufnahmen? Geht man mitten in der Nacht raus und fotografiert wild durch die Gegend oder geht man zur Dämmerung raus, um noch ein bisschen was zu erkennen? Es gibt die sogenannte blaue Stunde. Und zwar ist das die Stunde, nach der die Sonne untergegangen ist. Und dann hat der Himmel so ein bisschen so eine blaue Farbe und die eignet sich hervorragend, um Nachtaufnahmen zu machen, weil es eben noch nicht ganz dunkel ist und es hat so diesen Effekt, wie Vincent van Gogh das bei dem Café Nuit gemacht hat. Es hat so ein bisschen dieses Bläuliche eben mit drin. Ja, wie gesagt, probiert das einfach mal aus, geht mal raus, direkt nachdem die Sonne untergegangen ist und versucht da mal bewusst Nachtaufnahmen zu machen. Eines der größten Probleme bei Nachtaufnahmen ist der hohe Kontrast zwischen den leuchtenden Stellen und den weniger oder unbeleuchteten Stellen. Weil es da oft zu Fehlmessungen gibt, sodass einfach die eine Stelle zu hell wird und zu strahlend rauskommt. Da gibt es oft Schwierigkeiten. Ja, dann gibt es bei langen Belichtungen die Gefahr von Bildrauschen. Das kennen wir, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn einfach die Leiterbahnen lange erhitzt werden, dann entsteht eben dieses Bildrauschen. Was könnt ihr also machen, um das Ganze richtig zu belichten? Zuerst mal braucht ihr ein stabiles Stativ. Alternativ vielleicht noch ein Beanbag, aber am besten ist wirklich ein richtig schönes, robustes Stativ, weil je stabiler es ist, desto fester steht auch die Kamera. Das hat wahrscheinlich schon jeder mal irgendwann ausprobiert, wenn man so ein 10-Euro-Stativ irgendwo hatte und hat versucht, damit Langzeitbelichtungen zu machen. Das geht dann meistens in die Hose.
Ja, dann müssen wir den richtigen ISO-Wert einstellen. Und da würde vielleicht der geneigte Laie erstmal denken, auch wir nehmen einen hohen ISO-Wert, denn es ist ja dunkel draußen. Und da wir aber auf dem Stativ arbeiten und mit langen Belichtungen arbeiten können, bei den meisten Motiven zumindest, würden wir vorschlagen, geht auf die niedrige ISO-Zahl 100, um das Rauschen geringer zu halten.
Ja, dann ist es am besten, wenn ihr mit einem Fernauslöser arbeitet, auch wenn die Kamera fest auf dem Stativ fixiert ist. Ist ein Fernauslöser immer noch die beste Variante, um damit zu arbeiten, weil ihr dann wirklich keine Verwacklung reinbekommt. Und die Verwacklung, die der Spiegel auslöst, also dieses Klappen des Spiegels, könnt ihr auch vermeiden, indem ihr eine Spiegelvorauslösung macht. Wie das genau geht, erfahrt ihr in den Beschreibungen eurer Kamera. So, kommen wir nun zu der Einstellung der Kamera. ISO hatte Stefan ja schon was dazu gesagt. Am besten, ihr stellt die Kamera danach auf A, also Zeitautomatik, und wählt eine Blende zwischen 8 und 11 vor.
Ich glaube, bei den Canon-User heißt das AS. Kann das sein? Weißt du das noch?
Meine Canon-Zeit liegt ein bisschen zurück. Ich habe oben noch irgendwo eine liegen, aber da müsste ich jetzt nachgucken.
Aber auf jeden Fall, wie der Marek gesagt hat, Zeitautomatik, ihr wählt die Blende vor und die Zeit wird gesteuert.
Bei der Aufnahme ist es im Prinzip recht einfach. Ihr wählt euren Bereich aus und löst dann die entsprechende Zeit aus, was die Kamera ermittelt hat.
Da gibt es jetzt die grundsätzliche Frage, welche Belichtungsmessmethode habt ihr an eurer Kamera eingestellt? Die meisten arbeiten ja mit einer Mehrfeldmessung, Matrixmessung, irgend sowas, wie immer das heißt. Und die betrachtet natürlich alle Bildbereiche, und da wahrscheinlich sehr viel dunkle Bildbereiche in einer Nachtaufnahme sind, bekommt ihr lange Belichtungszeiten. Und die hellen Bereiche sind dann überbelichtet. Das sind die Kontrastsprünge, von denen der Marek am Anfang gesprochen hat. Hier wäre es jetzt möglich, mit einer Korrektur einzugreifen. Aber man könnte auch von vornherein die Messmethode auf eine Spotmessung legen im Idealfall. Wenn ihr das nicht habt, ist so eine mittenbetont Selektivmessung auch noch eine Variante. Die nehmen dann nur von eingegrenzten Bereichen beim Spot eben der ganz kleine Kreis in der Mitte, der angezeigt wird. Das ist je nach Kamera unterschiedlich. Dort messen sie die Belichtung und ihr könnt sagen, den Bildteil ganz gezielt, den möchte ich richtig belichtet haben. Dann legt ihr das in Belichtungsspeicher und könnt wieder das Bild komponieren, und dann hättet ihr für den Bereich, den ihr wollt, gleich die richtige Belichtung gewählt.
Bei den Spot-Messungen entscheidet man ja selber, was scharf gestellt wird, aber die Mehrfeldmessungen sind mittlerweile schon so gut, dass es sich durchaus lohnt, da mal zu experimentieren und ja, bei verschiedenen Einstellungen auch mal die Messmethoden durchzuexperimentieren, weil teilweise lohnt es sich wirklich auch mal eine Mehrfeldmessmethode anzuwenden, gerade wenn man mehrere Elemente im Bild hat, verschiedene. Das kann sich lohnen. Ja, natürlich vermeidet es während der Belichtung die Kamera auf dem Stativ zu berühren, gibt Verwacklungen, das ist ganz klar. Wenn ihr länger belichtet, in der Regel wartet man ja, dass möglichst im Vordergrund sich keiner mehr bewegt, dass da keiner mehr rumläuft. Wenn das eine Fläche ist, die relativ dunkel ist und da Leute durchlaufen und ihr beispielsweise, ich sag mal zwischen 20 und 30 Sekunden belichtet, wie das ja oft der Fall ist, dann werdet ihr in der Regel eigentlich die Fußgänger, die da durchlaufen, auf dem Bild nicht mehr mit drauf haben, weil das einfach verschwindet nachher im Bild. Es ist dann so kurz belichtet, dass das dann für die Kamera eigentlich nicht mehr ausreicht.
Es sei denn, diese Leute tragen irgendwelche Reflektoren oder irgendwelche hellen Kleidungsstücke, die wirklich dann so einen kleinen Strich ins Bild machen.
Ja, das gibt dann so kleine Geisterlinien, das bei einem Auto oder so kann das dann auch passieren. Ich hatte mal eine Nachtaufnahme gemacht, da kam ein Krankenwagen vorbei, das hatte nachher auch ganz Effekte gehabt. Ja, was sich auch lohnt, ist einfach mal Belichtungsreihen zu machen. Das heißt, das könnt ihr auch dann nachschlagen in euren Bedienungshandbüchern, wie ihr eine Belichtungsreihe einstellt. Und dann macht ihr einfach mal plus, minus einen Blendenwert. Und das lohnt sich, um nachher einfach mal zu schauen, welches Ergebnis so für euch das Beste ist.
Ganz modern ist ja, mit den Belichtungsreihen besondere Bilder zu machen, indem man dann die Bilder übereinander legt und immer die optimal belichteten Bereiche sozusagen nur sichtbar lässt. Läuft so unter dem Stichwort HDR-Bilder, aber das wäre eine ganz andere Baustelle, da kann man später mal drauf eingehen.
Ja, die bewegten Lichter, die zum Beispiel dieser Krankenwagen gemacht hat, die kann man ja auch ganz bewusst mit einbauen. Man kann zum Beispiel mit einer Taschenlampe oder mit einem Laserpointer irgendwo sich damit reinstellen und Dinge anleuchten oder mit dem Licht malen. Also, dass man wirklich so mit der Taschenlampe irgendwo entlangläuft und ja, wirklich wie mit dem Pinsel irgendwo auf dem Asphalt herummalt. Das kann ganz nette Effekte geben. Oder man läuft entlang der Objekte, die man fotografiert hat. Also man läuft quasi mit dem Rücken zur Kamera entlang durch das Bild. Man wird ja eigentlich dann nicht mit aufgenommen, insofern man nichts Helles anhat. Und macht hier und da einfach mal ein paar Kontrastpunkte mit dem Licht. Das kann ganz witzig nachher aussehen. Indem man irgendwo was anstrahlt, läuft dann weiter und strahlt hier wieder was an und setzt da nochmal einen Lichtstrahl mit hin. Das kann ganz witzig aussehen.
Wenn man was malt, was nachher lesbar sein soll, also wenn es Buchstaben sind, müsst ihr das natürlich spiegelverkehrt machen, weil der Betrachter sieht es ja von der anderen Seite. Dazu braucht man wahrscheinlich ein wenig Übung.
Ja, aber wie gesagt, auch mit einem Laserpointer lohnt sich das. Wir haben das mal gemacht, indem wir ein paar Leute dahingestellt haben und haben die dann mit einem Laserpointer natürlich aufpassen mit den Augen, aber so mit dem Laserpointer so ein bisschen ausschraffiert und das sah dann auch ganz witzig aus, so vor dem dunklen Hintergrund. Ja, ihr könnt natürlich den Vollmond sehr effektvoll mit einbringen, Schnee als reflektierenden Boden. Das eignet sich super, gerade auch im Zusammenhang mit Mond, Vollmond. Wenn das alles nicht reicht, ist es auch möglich, das Blitzgerät mit einzubeziehen. Und dabei solltet ihr aber nach Möglichkeit den Blitz auf den zweiten Vorhang stellen.
Was heißt das?
Zwar, wenn ihr normal blitzt, blitzt ihr am Anfang und dann wird weiter belichtet. Das heißt, ihr friert das Bild ein und dann bewegt sich das Bild weiter. Also, oder das Subjekt bewegt sich weiter. Und das hat aber den Nachteil, dass auf dem Bild es eigentlich aussieht, also wenn ihr jetzt beispielsweise einen Fußgänger drauf habt oder so, als würde der rückwärts laufen, weil ihr ja erst geblitzt habt und dann zieht ihr die Kamera quasi weiter. Wenn ihr den Blitz auf den zweiten Vorhang macht, das heißt, ihr belichtet erst und dann blitzt ihr, dann hat das eben diesen natürlichen Effekt, sodass diese Schleifspuren hinter der Person sind. Also so, wie es eigentlich auch quasi natürlich wirkt in der Richtung. Und es hat den zweiten Vorteil, auch wenn sich jemand nicht bewegt, dass ihr das ganz sanft aufhellen könnt, weil ihr zudem, dass ihr dieses Blitzlicht gebt, ja noch eine längerzeitige Belichtung macht. Also ihr habt im Prinzip beides. Und ihr habt dann nicht nur das harte Blitzlicht und im Hintergrund nichts, sondern ihr habt eben die Umgebung nach der Messmethode, die ihr ausgewählt habt, ausgeleuchtet und habt dann den Vordergrund noch belichtet. Also es eignet sich hervorragend, wenn ihr abends irgendwo vor einer schönen Kulisse, die eben recht dunkel ist, ein Porträt machen wollt. Dann ist das eine super Variante, weil ihr dann einfach den Hintergrund mit einbeziehen könnt. Muss natürlich jemand lange stehen bleiben und sich nicht bewegen.
Bei dieser Gelegenheit ist es sehr hilfreich, wenn man die Blitzleistung steuern kann. Der Blitz von der Automatik her versucht ja dann, möglichst alles hell zu machen und wird seine ganze Leistung geben. Und das wollt ihr ja gar nicht. Ihr wollt ja nur den Vordergrund aufhellen, ein bisschen Licht auf ein Objekt geben. Und da ist es gut, bei großen Aufsteckblitzgeräten kann man in der Regel die Leistung runterregeln. Dann muss man schauen, was gut aussieht. Und einfach mal ein bisschen probieren. Bei Kompaktkameras geht das seltener. Die haben aber oft einen Langzeit-Nacht-Blitz-Einstellungsmodul, wie auch immer. Das findet ihr in der Betriebsanleitung, was das gleich so macht und versucht, halt von vornherein so einzustellen. Aber besser ist immer, ihr könnt den Blitz, die Blitzleistung selbst regeln. In dem Fall hieß es, die Blitzleistung auf jeden Fall nach unten zu regeln. Und dann einfach zu probieren, bis es passt.
Dem Zusammenhang fällt mir übrigens gerade ein, dass ich gerade dabei bin, einen kleinen Praxistest durchzuführen. Und zwar zwischen dem Nikon SB600, dem SB800 und dem SB900. Das ist nur mal gerade so am Rand erwähnt, weil da gerade ein SB900 neu in der Familie dazugekommen ist. Und dann werden wir die drei mal nebeneinander stellen und mal schauen, was da so die prägnanten Unterschiede sind und ja, wie man sie auch zusammen benutzen kann.
Soweit zum Ausflug in die Nachtfotografie. Macht doch mal ein paar Bilder, schickt sie uns auf den Fotorahmen, dann sind wir mal gespannt auf eure Ergebnisse. Apropos Fotorahmen, digitaler Bilderrahmen. Der Michael ist im Moment sehr, sehr beschäftigt. Er hat sehr viele Aufträge, sehr viel Arbeit und er hat das Ganze in die Hand genommen. Mittlerweile ist der zweite Bilderrahmen von T-Mobile im Testverfahren bei ihm. Er hat auch ein kleines Unboxing aufgenommen, was wir am nächsten Wochenende einfach mal so rausstellen, wo er das Ding auspackt und einfach mal erzählt, was drin ist, welche Beschreibungen, ob das sich leicht erschließt, ohne jetzt daraus einen Test zu machen.
Und so, er arbeitet eine kleine Extra-Folge.
Ja, er arbeitet weiter daran, dann alles zu präsentieren. Und wir haben jetzt noch eine lustige Weiterentwicklung im Web entdeckt. Digitale Fotoalben heißen die. Im Endeffekt ist es ein digitaler Bilderrahmen, den man in einen Ledereinband gepackt hat. Und den gibt es zum Beispiel von Aquafoto. Der hat ein 7-Zoll-Display und soll irgendwie so 9 Stunden Batterielaufleistung durchhalten. Aber im Endeffekt ist es nur ja, ein digitaler Fotorahmen in ein Album geklebt. Soweit zu unseren Bilderrahmen.
Ja, wenn ihr eure Fotos jetzt perfektioniert habt und mit euren neuen Nachtaufnahmen auch raus in die Wildnis geht, haben wir hier noch was ganz Interessantes für euch. Und zwar, wo ihr auch eure Aufnahmen präsentieren könnt. Und zwar ist das der Europäische Naturfotograf des Jahres 2009. Also das ist ein Preis. Und damit angegliedert ist auch der Fritz-Pölking-Preis 2009. Und zwar ist das ein Preis, der ausgelobt wird von der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Ja, zum einen lohnt es sich mal dort auf die Webseite zu gucken. Das ist www.gdtfoto.de. Das sind sehr eindrucksvolle Aufnahmen aus der Tierwelt. Die Bilder können 8 Kategorien, Vögel, Säugetiere, andere Tiere, Pflanzen, Landschaft, Unterwasser, Mensch und Natur, Atelier Natur, untergliedert werden. Und dort direkt ab dem 16. März auch direkt auf der Webseite online eingereicht werden. Ansonsten auch per Dia verschickt werden. Was ganz interessant ist, es gibt relativ attraktive Preise. Das sind Bargeldpreise für alle Erst- und Zweitplatzierten. Und der Gesamtsieger erhält von Ken 2.000 Euro in bar bei dem Preis des Europäischen Naturfotografen 2009. Und bei dem Fritz Pölking Preis ist das ähnlich. Das sind auch von dem Tecklenburg Verlag 2.000 Euro in bar. Und da gibt es sogar einen Nachwuchspreis für junge Fotografen bis 25 Jahren. Da gibt es auch irgendwie 1.000 Euro in bar, einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro und eine Leihfotoausrüstung. Bei dem Fotopreis zum Europäischen Naturfotografen 2009 ist auch interessant, dass sich das an alle Amateur- und Profifotografen aus Europa richtet. Also da kann dann wirklich jeder mitmachen, egal ob er vielleicht auch nebenbei noch ein kleines Gewerbe angemeldet hat. Das ist ja oft auch ein Ausschlussverfahren.
Jetzt muss man aber ehrlich zugeben, dass da echte Könner unterwegs sind und die Wahrscheinlichkeit, dass man das gewinnt, dann doch eher niedrig ist. Aber das Gute an so einem Wettbewerb ist, man sieht ja dann auch die Ergebnisse und man kann unheimlich viel von den anderen lernen, was Perspektive angeht, was Technik angeht. Also es macht einfach Spaß, die Bilder nachher zu betrachten und da nimmt man unheimlich viel mit.
Ja, da sind, wie gesagt, auch welche von den Vorjahren drin. Und wir stellen den Link einfach mit in die Shownotes. Schaut da mal rein. Das lohnt sich wirklich. Da sind ein paar sehr faszinierende Aufnahmen mit dabei.
Jetzt habe ich vorher von den Bilderrahmen gesprochen und habe total vergessen, Bilderrahmen, Workshop, Gewinner. Da war noch was. Ihr wisst, unser Fotoworkshop ist am Samstag, den 21.03. Das ist jetzt, wo wir aufnehmen, eine Woche später. Und wir haben einige Einsendungen bekommen und wir haben uns das relativ schwer gemacht und durchgeschaut, aber unsere Wahl ist auf eine Fotografie eines Bacardi-Glases gefallen, das wirklich exzellent fotografiert wurde, insofern, dass man das mit den Spiegelungen hervorragend hinbekommen hat. Denn wenn ihr schon mal versucht habt, Gläser, Flaschen oder sowas zu fotografieren, ist es immer ganz schwierig. Spiegelungen, wo sieht man die Beleuchtung wieder, dass man das richtig setzt. Das ist hier hervorragend gelungen. Es ist farblich mit einem interessanten Hintergrund komponiert. Und das hat uns von allen Einsendungen sozusagen am besten gefallen.
Und das ist auch eigentlich ganz, ganz interessant. Wir hatten vermutet, ob da jetzt vielleicht ein Polfilter mit am Werk sein könnte oder wie das so bewusst gesetzt wurde. Und wir haben dann mal den EXIF-Daten nachgeschaut. Das war so eine kleine Kompaktkamera. Also auch das ist wirklich beeindruckend, mit der Kamera so ein Bild zu machen.
Und es ist wirklich sauber scharf, da wo es scharf sein soll. Ja.
Und es schließt absolut den Polfilter aus.
Ja. Und es sei denn, er hat ihn einfach davor gehalten, aber das glaube ich jetzt nicht. Nur die Perspektive ist auch gut gewählt worden für ein Glas. Also wir finden, hier ist alles richtig gemacht worden, perfekt umgesetzt. Und der Einsender ist guter Pauli. Und der gute Pauli kann jetzt auf unseren Fotoworkshop kommen und kann daran kostenlos teilnehmen. Bitte melde dich bei uns. Ich hoffe, das klappt noch innerhalb von einer Woche. Ansonsten darfst du auf einen anderen Workshop zu uns kommen.
Vielleicht kannst du uns noch eine kurze Mail schreiben, wie du das gemacht hast, was da als Untergrund fungiert hat. Ich vermute mal, dass das irgendwie so ein Plexiglaswürfel sein könnte oder irgendwie so eine Thekenwand oder sowas, weil das einfach so ganz viele bunte Lichtpunkte hat und die meisten sind hier so rosa bis lila und oben rechts ein blauer, zwischendrin ein paar weiße. Also ja, das hat was.
Okay, nächste Woche dann Workshop. Wir werden dort natürlich eine Folge aufnehmen, die wir dann reinstellen, damit ihr ein bisschen von der Atmosphäre und von dem Spaß, den wir haben werden, mitbekommt. Und wir sind jetzt wirklich alle sehr gespannt, denn das ist der erste Workshop in unserem eigenen Studio. Wir haben ja schon viele Workshops immer in fremden Räumen gemacht, aber das wird ein besonderer Spaß. Unser Studio ist richtig, richtig gut geworden. Es ist jetzt auch in vielen Details fertig Und es wird mit Sicherheit ein super Workshop.
Ja, da freuen wir uns alle drauf. Kommen wir zu einem Thema, was auch viel mit Studio zu tun hat, und zwar Passfotos. Passfotos sind ja so eine Sache für sich, gerade jetzt die neuen Passfotos, was den E-Pass angeht. Da gibt es ja ganz strikte Richtlinien. Aber zunächst mal, wie kann man sich selbst ein Passfoto machen? Kann man das überhaupt selber machen? Oder muss man damit jetzt irgendwo in ein Profi-Studio rennen? Dazu wollen wir euch einfach ein paar Tipps geben. Erstmal, ein Passfoto hat eine Standardgröße. Die ist 35 x 45 mm. Daraus folgt, dass ihr auf ein Bild mit einer Größe von 10 x 15 ungefähr 8 Passbilder raufbekommt. Für Passbilder eignet sich normalerweise so eine Passfotostanze. Das ist so eine Zange, mit denen ihr die Fotos einzeln rausdrückt, aber die könnt ihr auch prima mit so einem Papierschneider in Form bringen. Also insofern ihr einen guten Papierschneider habt, da gibt es ja auch Unterschiede. Am besten stellt ihr das Modell auch vor einen grauen Hintergrund. Da komme ich gleich noch dazu, warum grau ideal ist. Macht dann das Foto, das beschreibe ich auch gleich, wie das genau gemacht wird. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Workflow, wie ihr das nachher entwickelt. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr alles fertig belichtet habt und wollt das jetzt zum Ausdrucken bekommen. Wenn ihr das Ganze in Lightroom importiert, geht ihr dann in das Entwickeln-Modul und wählt euch das Werkzeug Zuschneiden aus. Also da, wo ihr im Prinzip das Bild croppen könnt. Da könnt ihr an der Seite das Seitenverhältnis einstellen. Und da gebt ihr 3:4 ein. Das ist eben das Seitenverhältnis von einem Passfoto. Und hier habt ihr jetzt den Vorteil, dass ihr nicht nachher irgendwie in zwei Schritten erstmal die Bearbeitung von dem Foto und dann nachher in Photoshop rübergehen müsst und euch dann das Ganze zu croppen und auf einen Satz zu bringen, wie ihr das dann ausdruckt, sondern das könnt ihr alles komplett in Lightroom fertig machen. Das heißt, ihr stellt das Seitenverhältnis ein, passt es euch genau an, macht eure Bildbearbeitung so, wie ihr das gewohnt seid. Das heißt, passt die Farben an, passt die Farbtemperatur an etc. Dann geht ihr in das Drucken-Modul und da unter Layout könnt ihr die Zellengröße anpassen. Da gebt ihr dann eben die Größe des Passbildes 35 x 45 ein. Und dann könnt ihr das beliebig oft auf dem Bogen wiederholen und habt im Prinzip dann eine Art Kontaktbogen, in der die fertigen Passfotos danach herauskommen. Also das ist eine relativ einfache Art, das zu drucken. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, oberhalb von dem Layout befinden sich die Bildeinstellungen. Und wenn ihr da ein Häkchen setzt bei ein Foto pro Seite wiederholen, dann habt ihr eben die Fotos komplett auf einer Seite. Das heißt, dann habt ihr die ganzen Passfotos auf einer Seite und könnt die direkt ausdrucken und dann beliebig zuschneiden. Ein weiterer Vorteil ist natürlich hierbei auch, dass die Fotos direkt in einer Linie angeordnet sind, sodass ihr mit einem Schneidegerät prima arbeiten könnt. Ja, jetzt habe ich eben aber schon gesagt, in Sachen Passfotos wurden uns einige Steine in den Weg gelegt, was den Ausdruck des Modells angeht und die Art und Weise, wie das Ganze angeordnet werden muss. Da hat sich ja in letzter Zeit einiges geändert. Wir bringen auch einen ausführlichen Link dazu direkt mit in die Shownotes, und zwar gibt es da einen Hinweis direkt von der Bundesdruckerei. Das Wesentliche, was sich verändert hat, es gibt noch viel mehr Sachen, aber ich denke, die wirklich wesentlichen Dinge sind zum Beispiel, dass das Gesicht gleichmäßig ausgelichtet werden muss. Reflexionen und Schatten sowie rote Augen sind zu vermeiden. Der Hintergrund muss einfarbig hell sein, in der idealerweise neutral grau. Das hängt dann aber auch wieder von Gesicht und Haaren ab. Also es muss einen Kontrast zu Gesicht und Haaren geben. Und in dieser Weise muss man dann den Grauton nochmal variieren. Das heißt, wenn wir jemanden fotografieren, der beispielsweise blond ist und ein relativ helles Gesicht ist, dann ist natürlich ein heller Grauton ungünstig, weil es da keinen wirklichen Kontrast gibt. Dann wählt man ein bisschen dunkleren Ton. Da kann man allerdings auch mit dem Licht ein bisschen spielen, dass man ein bisschen ja, das Licht von der Seite gibt und weiter weg von dem Hintergrund geht, so wird es automatisch ein bisschen dunkler. Die Darstellung von Personen mit geneigtem oder gedrehtem Kopf im Halbprofil ist nicht mehr zulässig. Das gab es ja früher mal, dass man sich so ein bisschen halb schräg hinsetzen durfte, dass man etwas, ja, ein bisschen von den Körperproportionen das ein bisschen wohlwollender ablichten konnte. Die Person muss einen neutralen Gesichtsausdruck und einen geschlossenen Mund haben und in die Kamera direkt blicken. Da gibt es einen kleinen Trick, den ich jetzt schon ein paar Mal angewendet habe, der wirklich, ich will es mal so sagen, der Gesichtsausdruck muss neutral sein, das heißt, es darf nicht gelächelt werden. Aber selbst auf den Vordrucken der Bundesdruckerei kann man bei der Dame ein leichtes Lächeln im Gesicht erkennen. Und dieses leichte Lächeln, wenn ihr das der Person mit auf das Foto gebt, die wird euch sehr dankbar dafür sein, weil die Fotos, die in der Regel bei solchen Aufnahmen rauskommen, sehen wirklich übel aus. Das ist wirklich, also frontal und neutral kommt meistens irgendwie so ein grimmiger Gesichtsausdruck bei raus. Und dann versucht, dass ihr die Lippen oder dass ihr so ein ganz, ganz sanftes Lächeln mit reinbekommt, was wirklich, naja, so ein bisschen wie das gewisse Lächeln der Mona Lisa aussieht. Ja, das so als kleinen Tipp, dass Leute werden euch dankbar dafür sein. Auch wenn man die Augen im Prinzip so ein bisschen da an vielleicht irgendwie was Lustiges denkt, da kann man auch, das muss man mal ausprobieren. Also da gibt es wirklich Tricks, wo man den Gesichtsausdruck ein Stück weit verändern kann, ohne dass man diese Neutralität da verlässt. Also probiert da mal ein bisschen aus. Die Augen müssen klar und deutlich erkennbar sein. Reflexionen auf den Brillengläsern oder getönte Gläser bei Sonnenbrillen oder sowas sind nicht zulässig. Der Rand der Gläser oder das Gestell dürfen nicht durch die Augen verdeckt sein. Dann gibt es noch ganz strikte Auflagen, wie groß und in welchem Verhältnis der Kopf dargestellt werden muss und in welchem Bereich die Augen liegen müssen. Das ist auch auf dem Vordruck der Bundesdruckerei eigentlich ganz gut zu erkennen. Da gibt es so eine Schablone. Hierfür hatte ich mir von einer Weile mal so eine Photoshop-Datei zurechtgediemelt. Die kann ich mal mit in die Shownotes heften. Das war ganz hilfreich. Wenn man mit Photoshop arbeitet, dann ist es, wie gesagt, mit Sicherheit hilfreich. Ansonsten habe ich auch noch eine Freeware gefunden, die nennt sich passbildgenerator.de. Da könnt ihr euch kostenlos, allerdings wieder mal nur für Windows, ein kleines Programmchen runterladen, was wohl anschließend auch noch so ein kleines Druckmodul mit dabei hat. Also da könnt ihr das Bild dann als JPEG reinladen und der passt das dann eben in dieser Schablone anscheinend. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil Macintosh-User. Der passt das dann an oder ihr könnt es selber noch ein Stück anpassen und dann könnt ihr es eben auch drucken. Ja, bei Bewerbungsfotos liegt die Größe bei normalerweise 6 x 4,5 cm oder auch größer. Hier kann man durchaus ein bisschen Kreativität beweisen und sowohl das Hochkantformat als auch das Querformat sind hier durchaus zulässig. Aber macht das Ganze nicht zu groß, weil so eine Postkarte als Foto auf einer Bewerbung, das kommt auch nicht wirklich gut. Der Stellenwert des Bewerbungsfotos in der schriftlichen Bewerbung wird ja gerne unterschätzt. Dabei trägt das eigentlich dazu bei, dass so ein positiver Gesamteindruck rüberkommt. Also das, was man eigentlich inhaltlich in der Bewerbung vermitteln will, das solltet ihr auch versuchen, auf dem Foto rüberzubringen. Also so ein Foto, wo sich einer gemütlich zurücklehnt und dabei irgendwie einen Posten hat, den er gerne anpacken will und das auch so rüberbringen will, wirkt auf dem Foto vielleicht nicht gerade so, wie es ankommen soll. Ja, natürlich.
Ich kann das selbst aus der Praxis bestätigen. Also ich habe einige hundert über 1000 Bewerbungen gelesen und es ist manchmal unglaublich, was Leute für Bilder abgeben auf einer Bewerbung. Also da fehlen einem jegliche Worte und es hat doch einen Einfluss, obwohl man alles andere liest, Zeugnisse, Lebenslauf, aber es macht einen Eindruck und dann denkt man sich schon, wer gibt so ein schlampiges Bild ab, der kann es ja gar nicht ernst gemeint haben.
Ja, man sagt ja auch die Körpersprache, das ist ja auch eine Form von Sprache, was ich jetzt niederschreibe und was ich mit meiner Körpersprache ausdrücke, das ist eben auch was ganz Eindeutiges. Und das wird eben interpretiert, so wie man jemanden irgendwo auf der Straße vielleicht mit seiner Körpersprache irgendwo zuordnet. Ja, natürlich solltet ihr lächeln, ihr solltet ein freundliches Wesen aufnehmen, eine positive Haltung. Also wie gesagt, dieses Zurücklehnen fände ich jetzt von der Körpersprache her nicht ganz so positiv. Das kann durchaus irgendwie anders interpretiert werden. Macht einfach so ein bisschen, versucht so eine aktive Haltung im Posing mit einzunehmen. Und versucht das dem Model so rüberzubringen. Schwarz-Weiß oder Sepia können dabei auch gerne verwendet werden. Das hilft zum Teil einfach so, dass das Gesamtlayout von so einer Bewerbung auch in Einklang zu bekommen. Halt dann grelle Farben vielleicht in der Kleidung oder wenn das Ganze zu bunt ist, dann richtet es den Fokus vielleicht nicht mehr darauf, sondern dann kommt die Kleidung irgendwie wieder in den Vordergrund und ja, es soll ja die Person sein. Ja, das ein kleiner Ausflug in das Thema Passbild und Bewerbungsfotos. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen, falls ihr das mal gebrauchen könnt. Und als Lichtquellen und natürlich solche Strobus-Kits oder Bauleuchtenstudios dafür auch super herhalten. Das Thema Bauleuchtenstudio, denke ich, werden wir in einer der nächsten Folgen auch mal durchnehmen. Das lohnt sich wirklich mal genauer zu betrachten, gerade bei solchen Aufnahmen, wo das Model auch wirklich ruhig posiert und nicht irgendwie in Action ist. Kann man damit wirklich mit wenig Geld gute Erfolge machen.
Okay, dann sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen Folge, aber wir haben noch ein bisschen Zeit für kleine Lästereien. Wir haben so die CeBIT beobachtet, was es neue Technik gibt im Bereich Computer, weil digitale Bildbearbeitung hängt einfach viel am Computer. Und was uns aufgefallen ist, ist der...
Das haben wir alles schon mal irgendwie gesehen.
Ja, der Trend, so ein bisschen Apple nachzubauen. Und jetzt ist leider heute Michael nicht da. Da könnten wir mal richtig reinschlagen. Aber es ist interessant, die anderen Firmen im Windows-Bereich bauen jetzt auf einmal so Mac Mini-Nachbauten oder iMac-Varianten, wo man den ganzen Computer hinten dranhängt an den Monitor. Sehr interessant.
Weil ich das schon wieder witzig fand. Also das sah wirklich aus wie so eine kleine Festplatte und die wird hinten an den TFT wirklich einfach nur rangeheftet. Aber es hat dann wirklich wieder so ein bisschen was wieder von dem iMac. Gerade dann auch so die Varianten, die dann wirklich wie ein iMac sind, das, wo das dann ein großer Bildschirm ist und dann das DVD-Laufwerk an der Seite und so weiter. Also was man ja alles so kennt. Und
Ja,
den Mac Mini, wie gesagt, der ist da fast 1:1 irgendwie nachgebaut.
Apropos Mac Mini, es gibt einen neuen Mac Mini. Sieht von außen ziemlich ähnlich dem alten aus, aber das Innenleben ist schwer aufgerüstet worden. Und wer will.
Außen hat er 5 USB-Ports mittlerweile.
Ja. Perfekter Server mit einem USB-RAID. Naja, gut.
Ja, dann auch, aber nicht ganz so schnell. Man doch alles anschließen will.
Aber wer wirklich mal überlegt, auf Mac umzusteigen und ihr wisst ja, wir haben beides, wir lieben aber eher die Mac-Plattform, wenn wir das ehrlich zugeben, hört man ja auch in den Lästereien immer wieder mal. Der Mac Mini ist für zu Hause, für normale Anwendungen, auch ein bisschen Fotobearbeitung jetzt ganz gut, wenn man noch 1 GB RAM zusätzlich reinsteckt, kriegt man jetzt einen mittelpreisigen Personal Computer sozusagen aus dem Mac-Bereich und gefällt uns sehr gut.
Ja, mit allem auch, was dazugehört, der neuen iLife.
Ja, mit Gesichtserkennung und Tagging.
Ja, ansonsten nochmal der Aufruf, wenn ihr Ideen habt oder wenn euch im Podcast irgendwas fehlt, wo ihr sagt, ja, da würde ich gerne mit einsteigen oder ihr sagt, das ist vielleicht zu sehr in eine Richtung, dann schreibt uns einfach eine E-Mail und wir versuchen da gern drauf einzugehen. Und zwar an info@fotopodcast.de. Und ansonsten, wie gesagt, nächste Woche kommt noch die Extra-Folge von Michael. Und
ja, und wir nehmen auf dem Workshop live auf fürs nächste Mal.
Ah, ja, genau.
Und wir freuen uns, endlich mal ein paar Gesichter zu sehen, die so unseren Podcast hören. Und wir sehen euch live. Bis Samstag.
Tschüss und schickt uns Bilder. Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.